In der Fantasie mancher Leute, da spielt diese Geschichte so die Rolle eines Schlüsselloches, durch das man einen Blick in das sogenannte Jenseits werfen kann. Aber wenn wir hier etwas erfahren über Abrahams Schoß und über Qualen im Feuer, dann sind solche Einzelheiten vollkommen unwichtig, weil sie weiter nichts sind als Bilder, als Vergleiche, die man nicht wörtlich nehmen muss. Denn von allem, was jenseits der Todesgrenze liegt, da kann Jesus ja nur in Bildern und in Vergleichen reden. Wichtig ist bloß, dass wir verstehen, was mit diesen Bildern und Vergleichen gemeint ist. Und gemeint ist zweierlei. Erstens, nach dem Tode kommt die große Scheidung der Menschen in zwei Gruppen. Das Sprichwort, das sagt zwar, ob arm, ob reich, im Tode gleich, aber die Bibel sagt es nicht. In der Ewigkeit sind die Menschen keineswegs gleich, im Gegenteil, sie sind dort ungleicher als je. Sie sind in einer Weise getrennt, wie das radikaler überhaupt nicht denkbar ist. Nämlich in die, die bei Gott sind und die, die nicht bei Gott sind. So wie wir es eben gesungen haben, Finsternis bleibt für die einen zuletzt, die anderen dürfen ins Licht. Die einen dürfen in die Nähe Gottes, das bedeutet das Bild vom Schoß Abrahams. Und die anderen müssen ihm fern sein, das bedeutet das Bild vom Feuer. Die Hölle besteht also nicht darin, dass irgendjemand auf dem Grill geröstet wird, sondern dass jemand fern sein muss von Gott und diese Ferne bewusst erlebt. So wie einer, der Durst hat, eine Quelle sieht, aber nicht hin kann. An einer anderen Stelle in der Bibel, im Thessalonicher Brief, da wird die Hölle einmal folgendermaßen beschrieben. Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen und an denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe leiden, das ewige Verderben, fern von dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Dostojewski, der größte russische Dichter, der hat einmal gesagt, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht. In der Hölle, da bist du Gott endgültig los. Das ist der Ort der Gottlosen. Und nun gibt es, und das ist das Zweite, es gibt keine Möglichkeit, von der einen Gruppe zu der anderen überzuwechseln. Es liegt zwischen beiden eine unüberbrückbare Kluft. Es gibt keine Möglichkeit, nach dem Tode noch ins Lager der Frommen zu kommen. Und wenn du darauf spekulierst, dass der liebe Gott am Schluss schon so lieb sein wird, dass er keinen wegschickt, dann täuschst du dich genauso wie die römischen Katholiken, die mit einem Fegefeuer rechnen, indem sie auf Kosten anderer noch ein paar Strafen abstottern und schrittweise in die Nähe Gottes vorrücken können. Davon sagt die Bibel nichts. Und gerade hier in unserer Geschichte, da wird uns ja ganz klar und deutlich mitgeteilt, der Tod nagelt uns unwiderruflich auf das Ergebnis unseres Lebens fest. Es gibt nach dem Tod keine Möglichkeit der Entscheidung, keine Möglichkeit der Korrektur. Es gibt keine Zwischenlösung, es gibt nur alles oder nichts. Was bis zum Tode nicht erledigt ist, das wird nie mehr erledigt. Dann sind alle Chancen vorbei. Wenn deine Zeit hier abgelaufen ist, dann läuft überhaupt nichts mehr. Dann bleibt es unbarmherzig bei dem zu spät. Ja, wo bleibt denn da, wird mancher fragen, wo bleibt denn da die Liebe Gottes? Gottes Liebe besteht darin, dass er seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen. Für dich an deiner Stelle. Damit du trotz deiner Sünden in den Himmel kommen kannst. Gottes Liebe besteht darin, dass er dich jetzt durch mich, durch meine Stimme einladen lässt in sein Reich. Ein Leben lang zeigt dir Gott sein Kreuz, seine Liebe am Kreuz. Aber du willst nicht. Und dann hast du kein Recht, dich zu beschweren, wenn du in die Hölle kommst. Wenn du dein Leben ohne Gott leben willst, dann musst du auch deine Ewigkeit ohne Gott leben. Du kriegst genau das, was du gewollt hast. Was der Mensch sät, das wird er ernten, sagt die Bibel. Wir kommen eben nicht alle in den Himmel, sondern es gibt auch welche, die kommen in die Hölle. Nun gibt es Menschen, die sagen, ach, die Hölle, das ist doch eine leere Drohung. Das Eier vom Papaya vom Himmel, das ist Pfaffengeschwätz. Deshalb ist meine Lebensdevise Leben und Leben lassen. Wenn wir tot sind, da ist Sense. Freilich, es gibt Leute, die so argumentieren. Solche Leute gibt es in Massen. Zum Beispiel heute Abend hier in dieser Kirche werden viele sein, die genauso denken. Und auch in unserer Geschichte treten sie ja bezeichnenderweise in Massen auf. Nämlich der reiche Mann und seine 5 Brüder. Das sind die, die sagen, tja, wenn mal einer von den Toten zurückkäme, wenn mal ein Augenzeuge käme, uns berichten würde von Himmel und Hölle, dann würden wir glauben. Wie ihr aus unserer Geschichte bereits wisst, da warten diese Leute vergeblich auf einen himmlischen Berichterstatter und auf einen Reporter aus der Hölle. Es gibt allerdings welche, das sind die Spiritisten, die versuchen, mit Geistern Verstorbener in Kontakt zu kommen und ein bisschen mehr über das Leben nach dem Tod zu erfahren. Das geht zwar, aber das geht auf alle Fälle schief. Und wenn du das machst, dann landest du unter allen Umständen in der Hölle. Es gibt keine Möglichkeit für uns Menschen, mehr über das Leben nach dem Tod zu erfahren. Wir haben weiter nichts als Mose und die Propheten, das heißt, wir haben weiter nichts als die Bibel. Das ist unsere einzige Informationsquelle, aber auch unsere beste. Die Bibel sagt über das, was nach dem Tod kommt, sehr wenig. Aber was sie sagt, ist klar genug. Und sie sagt eindeutig, dass wir nach dem Tod für unser Leben die Quittung kriegen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und deshalb kommt ja alles darauf an, dass wir unser Leben jetzt richtig gestalten. Das ist ja der Grund, warum Jesus die Geschichte überhaupt erzählt. Er will unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart lenken. Denn was Gott mit uns nach unserem Tode macht, das hängt davon ab, was ich vor meinem Tode mit meinem Leben mache. Genauer gesagt, was wir als die Reichen mit dem armen Lazarus machen, mit dem wir zusammenleben. Unsere Geschichte ist nämlich nicht an die Leute adressiert, die sich mit dem armen Lazarus vergleichen können, sondern an die, die mit dem reichen Mann vergleichbar sind. Nur dann ist ja gut, werdet ihr sagen, dann geht uns die ganze Geschichte ja nichts an, denn wir sind keine reichen Leute. Also im Vergleich zur Mehrheit der Weltbevölkerung sind wir reich. Die Hälfte der Menschheit lebt nicht in festen Steinhäusern, sondern in Hütten. Millionen haben keine Heimat, kein Essen, keine Arbeit, keine soziale Sicherheit, keine Chance. Den Ärmsten unter euch geht es immer noch besser als Millionen anderen Menschen. Und Millionen Jugendliche auf dieser Erde möchten wenigstens einmal einen einzigen Tag so leben, so essen und sich so kleiden können wie du heute. Du bist der reiche Mann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass du Mitleid hast mit denen, denen es schlechter geht. Gewiss hast du Mitleid, wenn du hörst, dass an jedem Tag 10.000 Menschen verhungern. Unser Problem ist bloß, dass unser Mitleid immer nur vorübergehend ist. Wir haben Mitleid mit leidenden Menschen, solange wir von ihnen hören. Aber dann gehen wir weiter in der Tagesordnung. Wir machen weiter im alten Stil und es ändert sich nichts. Vielleicht merkt ihr jetzt, dass die Geschichte gar keine alte Geschichte ist, sondern eine brennend aktuelle Geschichte, die uns allmählich unangenehm wird. Ist euch eigentlich vorhin, als der Jörg die Geschichte vorgelesen hat, aufgefallen, dass der reiche Mann gar keinen Namen hat? Der Arme hat einen Namen, der heißt Lazarus. Das heißt, Gott ist die Hilfe, also auf Deutsch Gott hilf. Aber der reiche Mann, der wird einfach bezeichnet als der reiche Mann. Jesus gibt dem keinen Namen, damit jeder, der die Geschichte hört, in diese Lücke seinen eigenen Namen einsetzen kann. Und erst dann, wenn wir unseren eigenen Namen dort einsetzen, wo reicher Mann steht, erst dann ist die Geschichte vollständig. Erst dann verstehen wir sie richtig. Also, der reiche Mann Theo, die reiche Frau Christine, der reiche Mann Jörg und so weiter. Und da ist das, wenn du die Geschichte so liest und deinen Namen einsetzt, plötzlich kein altes, harmloses Märchen mehr, sondern ein unerhörter Angriff auf unseren Lebensstil. Ein Angriff, mit dem Jesus erreichen will, dass wir unser Leben ändern. Das gibt Leute, die behaupten, Himmel und Hölle, das wäre bloß eine Erfindung der Reichen, um die Masse der Armen leichter ausbeuten und regieren zu können. Also wenn das wahr wäre, da frage ich mich, warum Jesus hier Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um sich für den armen Lazarus einzusetzen. Die Bibel kritisiert immer wieder scharf die Reichen, die Bonzen, die sich so auf Kosten der Proles einfetten machen. Die Bibel nimmt eindeutig und einseitig Partei für die Armen. Und das bedeutet im Falle unserer Geschichte, dass wir die Kritisierten sind. Lazarus ist der Vertreter der Millionen der dritten Welt, die hungernd vor der Türe unserer Zivilisation liegen. Lazarus zwingt uns zur Entscheidung. Denn ob die Reichen den Armen helfen, das ist nicht nur entscheidend für das Schicksal unserer Welt, sondern das ist auch entscheidend für unser ewiges eigenes Schicksal. Lazarus vor meiner Tür bestimmt mein ewiges Schicksal. Ob Gott mich einmal in seiner Nähe duldet, das hängt davon ab, ob ich den Lazarus in meiner Nähe dulde. Und wenn ich den Lazarus vor meiner Tür seiner Qual und seinem Leiden überlasse, dann wird Gott mich, der Gottesferne, und der Qual der Gottesferne überlassen. Das ist natürlich äußerst unangenehm, dass Gott ausgerechnet den armen Lazarus, also meinen leidenden Mitmenschen, zum Prüfstein meines Glaubens macht. Die Sache stünde für mich günstiger, wenn Gott sich ein paar meiner Predigten anhören und mich danach beurteilen würde. Die Sache wäre für dich günstiger, wenn Gott sich nach deinem Bekenntnis richten würde. Aber das Bekenntnis, dass du Gott liebst, das könnte eine Lüge sein. Eine raffinierte Lüge oder eine unbewusste Lüge. Ob unsere Liebe zu Gott echt ist, das entscheidet sich daran, ob wir unseren Nächsten lieben, den Lazarus vor unserer Tür. Das hat keinen Zweck, jetzt zu argumentieren. In der DDR, da gibt es zwar viele reiche Männer, die sich bloß für Interhotels und Intershops interessieren, aber es gibt bei uns keine armen Bettler, außerdem zahlen wir alle unsere Soli-Spende. Also wo ist vor unserer Tür ein armer Lazarus? Freunde, das geht doch hier gar nicht bloß um das Verhältnis von arm und reich. Der Arme kommt nicht in den Himmel, weil er arm war. Und der Reiche kommt nicht in den Himmel, weil er reich war. Der kommt nicht in die Hölle, weil er reich war. Und der kommt auch nicht in die Hölle, weil er ein schlechter Mensch war. Der war kein schlechter Mensch. Das war ein anständiger Mensch. Der hat zum Beispiel beim Essen nach jeder Mahlzeit, wie sich das für einen anständigen Menschen gehört, sich die Hände abgetrocknet. Und zu seinen Zeiten, da gab es noch keine Papierservietten, da machte man das mit Brot. Da wischte man sich die fettigen Pfoten mit Brot ab und das Brot ließ man unter den Tisch fallen. Und dieses Brot, das war das, wovon der Lazarus sich ernährte. Das war für den reichen Mann also kein Opfer, das war Abfall. Aber immerhin fiel für den reichen Mann dabei mit ab, dass er in den Ruf geriet, ein sozial denkender Mensch zu sein. Er ernährt einen Bettler. Der hätte diesen Bettler ja auch rausschmeißen können. Aber nein, der reiche Mann ist doch kein Unmensch. Man weiß doch, was sich gehört. Man ist ein Humanist. Man kennt seinen Goethe. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Der reiche Mann ist ein guter Mann. Aber, und das hat der Theologe Bengel schon vor 200 Jahren erkannt, er ist ein praktischer Atheist. Er ist lieblos. Der liebt weder Gott noch die Menschen. Und das ist seine Schuld. Deshalb kommt er in die Hölle. Nicht, weil er reich ist an Geld, sondern weil er arm ist an Liebe. Der liebt die Menschheit so im Allgemeinen und sich selber im Besonderen. Aber den konkreten Menschen vor seiner Tür, den liebt er nicht. Um den kümmert er sich nicht. Den speist er mit Abfall ab. Das ist die Schuld des reichen Mannes. Das ist unsere Schuld. So im Allgemeinen, da sind wir alle für die Nächstenliebe. Es klappt bloß nicht so ganz im konkreten Fall bei dem Lazarus, bei dem Nächsten vor unserer Tür. Der arme Lazarus vor deiner Tür, das kann der Kollege sein aus deinem Betrieb, den sie isolieren, weil er schon vor der Zeitungsschau eine eigene Meinung hat. Der Lazarus vor deiner Tür, das kann das Mädchen sein aus deiner Klasse, das Pickel hat und kein richtiges Elternhaus und um das ihr alle deswegen in Bogen macht und das sich nach weiter nichts sehnt als ein bisschen Freundschaft und Anerkennung. Es kann die alte Frau aus deinem Hause sein, die genug Geld hat und die sich trotzdem freut, wenn du ihr mal ein Stückchen Kuchen schenkst. Die braucht zum Leben deine Almosen nicht. Aber die braucht zum Leben mal ein Zeichen von dir, dass du in ihr nicht nur einen toten Gegenstand aus dem Treppenhaus siehst, sondern einen lebendigen Menschen. Der Lazarus vor deiner Tür, das können deine eigenen Kinder sein, die von dir mal ein bisschen Zeit und Zuwendung brauchen. Das kann deine eigene Frau sein, deren Probleme du übersiehst und die du mit einem täglichen, frostigen Kuss abspeist. Es hat jeder von uns einen Lazarus vor seiner Tür. Und jeder von uns wird von Gott danach beurteilt und gerichtet, wie er mit diesem Lazarus, das heißt mit seinem leidenden Mitmenschen, verfährt. Und nun frage ich dich, was wirst du nach diesem Gottesdienst ab heute Abend in deinem Leben konkret anders machen? Die Bibel sagt dir klar, was du zu tun hast und mit was für Konsequenzen du zu rechnen hast. Du hast gehört, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Du bist informiert, dass es von dir allein abhängt, wo du hinkommst. Du bist eingeladen, als ein Kind Gottes zu leben. Und du bist gewarnt, dass es ein zu spät gibt. Heute ist es allerdings noch nicht zu spät. Heute kannst du dich noch entscheiden. Heute kannst du dich noch bekehren. Heute ist der Tag des Heils. Komm heute zu Jesus und gib ihm die Schuld und die Sünden deines vergangenen Lebens und bitte um Verzeihung. Und lass dir von ihm Kraft geben. Erbitte diese Kraft für dein zukünftiges Leben. Gib Jesus dein Leben, bevor es zu spät ist. Zu spät, das ist das schrecklichste Wort, das es gibt. Und ich wünsche dir nicht, dass dieses Wort das letzte ist, was über deinem Leben einmal steht. Ein Leben lang hat der reiche Mann auf alle anderen von oben runter gesehen. Als er tot ist, da sieht er zum ersten Mal nach oben. Als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne. Aber da ist es zu spät. Ein Leben lang hat der reiche Mann nicht gebetet. Als er tot ist, betet er, Vater Abraham. Aber da ist es zu spät. Ein Leben lang hat der reiche Mann kein Erbarmen gekannt. Als er tot ist, da verlangt er Erbarmen für sich selber. Vater Abraham, erbarme dich über mich. Und er schreit dieses Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. was so viele Sonntag früh halb schlafend im Gottesdienst murmeln, der schreit intensiv. Aber es kommt ein Moment, wo es zu spät ist, zu Gott zu rufen. Ein Leben lang hat der reiche Mann für den armen Lazarus keinen Finger krumm gemacht. Als er tot ist, da verlangt er, schick den Lazarus in mein Haus. Ich habe noch 5 Brüder. Und der soll erstmal zu mir kommen, der soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge berühren, denn ich leide Qual an diesem Ort. Aber da ist es zu spät. Ein Leben lang hat der reiche Mann nur an sich selber gedacht. Jetzt, als er tot ist, da fallen ihm seine 5 Brüder ein. Ich habe noch 5 Brüder. Sende Lazarus dorthin, dass er sie warnt. Aber da ist es zu spät. Der hätte es wissen können, denn er hatte ja die Bibel. Es steht in der Bibel, die Hauptsumme der Lehre ist, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Oder beim Propheten Hesekiel, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehre von seinen Wegen und am Leben bleibt? Deshalb bekehrt euch, so werdet ihr leben. Oder beim Propheten Daniel, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Oder das Wort, was vorhin der Jörg gesungen hat, du sollst lieben Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten. Das stand doch in der Bibel drin. Das wusste er doch. Das hat er doch 1000 Mal gehört im Leben. Aber die Bibel hat er nicht gelesen und er hat ihr nicht geglaubt. Ihm waren die Trinksprüche wichtiger als die Bibelsprüche. Und als Gott ihn darauf anspricht und sagt, du hast doch meine Bibel gehabt, du hast doch mein Wort gehabt. Ich habe dir doch alles vorher gesagt, was nötig ist zu deiner Bekehrung und zu deiner Errettung. Da hat der reiche Mann die Frechheit zu sagen, nein, das hat nicht genügt. Die Bibel langt nicht, wenn man der Bibel glauben wollte. Da müsste erst noch einer zusätzlich von den Toten als Beweis auferstehen. Dieser Mann, der bleibt bis zum letzten Moment und bis zum letzten Argument das, was er ein Leben lang gewesen ist. Ein Ungläubiger, ein Gottloser, der noch von der Hölle aus Gott widerspricht. Die Gottlosen, so sagt die Bibel, haben keinen Frieden. Der Lazarus, der starb in Frieden und der ruht in Frieden. Als sie ihn in seinem billigen Sarg sang und klanglos wie ein Hund verscharrt haben, da ist auf dem Friedhof außer den Totengräbern kein Mensch gewesen. Aber die Engel, Gottes Engel waren da. Und die trugen ihn in die Herrlichkeit. Und dann heißt es von ihm, nun wird er hier getröstet. So möchte ich einmal sterben. Ob ich in meinem Bett liege oder ob sie mich eines Tages an die Wand stellen und abknallen. Ich möchte sterben wie Lazarus und weil mein Leben Jesus gehört, werde ich sterben wie Lazarus. In Frieden, geborgen, getröstet, getragen von seinen guten Mächten. Und wie wird dein Sterben einmal sein? Auch der reiche Mann ist gestorben. Auch der wurde begraben. Große Sache auf dem Friedhof. Der ganze Friedhof schwarz von Menschen. Das war das Letzte, was er sich leisten konnte von seinem vielen Geld. Eine teure Beerdigung. Die Kränze teuer, die Grabreden beteuernd, mit vielen trostlosen Worten. Wir haben einen guten Menschen verloren. Das ist das Urteil der Leute. Das Urteil Gottes heißt, auf ewig verloren. Und die Grabrede, die Jesus ihm hält, die ist ganz kurz, die besteht nur aus zwei Worten. Zu spät. Was wird Jesus als letztes Wort über dein Leben sagen? Amen.